Ja, ein Spruch, der mich mein ganzes Leben lang begleitet, beziehungsweise mein Fußballerleben begleitet hat, war: Bist du Rechts- oder Linksfuß?
Was ist ab, Fam? Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid vor allem gesund. Ich hatte hier gerade eine kleine Corona-Runde, aber jetzt bin ich wieder zurück und mit was für einem neuen Team-Member. Ich kann euch sagen, das Gespräch war wieder so cool und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Offenheit und auch die Ehrlichkeit. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, so aufzumachen und so persönlich über die Themen zu sprechen, wie das unsere Team-Members hier teilweise tun. Wir haben gesprochen über Selbstbewusstsein und das hat sie mit einem ganz coolen Beispiel beschrieben, wie es für sie war, ein cooles Selbstbewusstsein zu entwickeln. Sie geht vor allem in die Tiefe, wenn es um das Thema geht, wer bin ich eigentlich, wie das läuft von der aktiven Sportlerkarriere in das normale Leben sozusagen zurückzukommen. Und noch über 1000 Sachen haben wir gesprochen. Über den Frauenfußball, über ihren neuen Job, darüber, was ihr manchmal schwerfällt und was man am besten noch ein bisschen üben sollte als junge Sportlerin. Also es ist wirklich ganz, ganz viel dabei. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass das so cool geklappt hat. Und ich würde sagen, ihr hört jetzt einfach rein und lasst euch inspirieren von unserem neuen Team-Member. Welcome to the squad. Hier ist für euch Lena Lotzen. Oh, interesting. Das hatten wir auch noch nie. Warum war das bei dir so besonders ausschlaggebend oder präsent?
Ja, ich glaube, dass ich relativ beidfüßig war, auch ganz lange immer links gespielt habe und auch sehr gerne meinen linken Fuß verwendet habe. Und deswegen war das oft nicht so sichtbar, ob ich jetzt ein Links- oder ein Rechtsfuß bin. Und dann wurde tatsächlich oft sogar mein linker Fuß als mein starker Fuß bezeichnet. Aber in Wirklichkeit bin ich immer noch ein Rechtsfuß.
She can do it all, so nämlich. Ja, aber ist doch geil. Linksfüße werden ja immer händeringend gebraucht auf jeden Fall. So.
Genau, und ich weiß nicht, ob es daran lag, vielleicht, dass rechts einfach noch besser besetzt war, die Position auf rechts außen, und ich deswegen dann auf links ausweichen musste. Aber ich habe es mir auf jeden Fall zum Vorteil gemacht, dann meinen linken Fuß ein bisschen mehr zu trainieren als vielleicht andere.
Ja, lief ja auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen. Und auf deine Karriere und wie gut die tatsächlich lief, werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs auch sicherlich noch in sehr viel Tiefe und Tiefgründigkeit einsteigen. Und ich freue mich total. Und bevor wir das aber machen, müssen wir jetzt natürlich nochmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abholen und dich ganz gebührend vorstellen. Herzlich willkommen bei Team Lisa und so geil, dass es geklappt hat, liebe Lena Lotzen.
Ja, Moin. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Hast gerade schon gesagt, dein erster Podcast. Ich bin mir sicher, du bist ein Naturtalent. Das wird ganz easy.
Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe.
Das wird auf jeden Fall gut. Du, aber bevor wir jetzt so ein bisschen in den Flow kommen sozusagen, darfst du noch eine Aufgabe erledigen oder erfüllen sozusagen. Und zwar dürfen sich hier im Team die Gesprächspartner oder die Teammember, so wie wir euch ja hier nennen, nochmal selber vorstellen, wie auf so einer FIFA-Karte. Was steht auf deiner FIFA-Karte oder Quartett, you know, so ein kleiner Steckbrief mäßig?
Puh, was steht da drauf? wahrscheinlich mein Name, meine Größe, 1,71, Lena Lotzen quasi, ehemalige Fußballspielerin und aktuell Trainerin in der U16-Nationalmannschaft und gleichzeitig auch noch Top-Talente-Betreuer beim 1. FC Köln.
Ja, da hatte ich, bevor wir hier auf Start gedrückt haben, schon mich ein bisschen ins Fettnäpfchen gesetzt. Wir haben uns nämlich im Rahmen einer Watch-Party beim FC Bayern von den Jungs das erste Mal kennengelernt. Und irgendwie dachte ich, du machst was für die. Tatsächlich bist du aber überhaupt nicht mehr im Backoffice sozusagen tätig, sondern nur noch in Anführungsstrichen beim 1. FC Köln, deinem letzten Verein. Was machst du denn da so? Top-Talente-Betreuer, hast du gerade gesagt. Klingt geil.
Genau, das ist ein, sag ich mal, eine Stelle, die wir auch wirklich dieses Jahr neu kreiert haben. Ich habe ja letztes Jahr im Sommer meine Karriere beendet und dann war, glaube ich, mein Antrieb so ein bisschen zu sagen, das, was ich erlebt habe, das, was mich meine Karriere begleitet hat, möchte ich irgendwie an junge Spielerinnen weitergeben. Und ich habe auf dem Weg, glaube ich, viele Dinge mitbekommen, die vielleicht okay liefen, aber wo man auch gesagt hat oder wo ich gesehen habe, da könnte man Dinge verbessern. Und das war in meinen Augen auf jeden Fall in der Hinsicht, dass man junge Spielerinnen irgendwie noch besser auf dem Weg begleiten muss, weil es ist zwar die sportliche Ausbildung sehr, sehr wichtig, aber eben auch alles, was drumherum passiert, ob das die Schule ist, ob das eine berufliche Ausbildung irgendwann ist oder wie ist die Trainingswoche gestaltet, wie ist ein Karriereweg, wie plant man den? Und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial ist, junge Spielerinnen zu unterstützen, und genau dort setzt meine Stelle hier in Köln an, dass ich aktuell jetzt vier Spielerinnen habe, um die ich mich wirklich intensiver kümmere, bin da im Austausch mit der Schule, mit den Lehrern, im Internat.
Krass.
Mit eigentlich allen Personen, die so in dem Leben von einer jungen Spielerin da sind. Ich gehe aber auch einmal die Woche mit denen auf den Platz, trainiere dort mit denen. Also ich habe auch den Bezug irgendwie trotzdem noch zum Fußball dort.
Mega.
Und versuche ihnen, glaube ich, Inhalte, die ich vielleicht selber auch erlebt habe oder Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, weiterzugeben und zu vermitteln und vielleicht ihnen auch manche Dinge zu sagen, so würde ich es jetzt nicht mehr machen oder ich würde es anders machen. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Stelle ist. Und ich meine auch, dass es die nicht so häufig in den Bundesligisten bei den Mädels aktuell gibt. Und ich merke, wie viel da möglich ist.
Boah, ich finde es auch so mega geil, einfach zu wissen als junger Mensch, dass ich jemanden habe, der weiß, wie es ist, der es genau nachvollziehen kann, auch so von wegen Representation Matters. Du siehst so aus wie ich sozusagen. Du bist jemand, mit dem ich mich voll identifizieren kann. So Entscheidungsfindung und so, ne? Das ist ja mega wichtig. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Mädels sind, aber in einem jüngeren Status sozusagen, dass man weiß, dass man die Entscheidung nicht alleine treffen muss. Ich habe gerade noch, ich muss mich jetzt gerade entscheiden, ob ich einen Job annehme oder nicht. Und ich finde es mega schwer. Und da fallen so viele Sachen ja mit rein. Kohle und bei mir in meinem Fall dann auch noch so Brandbuilding und Zeit und was heißt das dann für andere Jobs und Selbstorganisation. Ist das gut für mich? Ist das nicht gut für mich? Und zu wissen, dass so jemand dabei ist, das gibt einem ja voll Ruhe und so.
Ja, ja, auf jeden Fall, weil mir ging es beispielsweise, so, dass ich eben vielleicht niemanden genauso hatte, der vielleicht das Ganze schon mal erlebt hat oder an den ich mich wenden konnte, wenn ich irgendwie Fragen hatte, soll ich das machen oder das, was ist vielleicht für meinen beruflichen Wert oder Weg wichtig, was ist aber auch für meinen Weg als Sportlerin wichtig. Und ich glaube, dass da natürlich jemand, der es eigentlich auch vielleicht ein paar Jahre zuvor erlebt hat, wirklich wertvoll ist. Und die Mädels, die ich betreue, die sind gerade zwischen 14 und 15 Jahre. Also die sind wirklich ganz am Anfang von allem. Und ich denke, das ist ja auch ein grundsätzliches Problem, ein bisschen im Frauenfußball, dass man vielleicht wenige Vorbilder hat, die wirklich so greifbar sind oder nahbar sind. Sie sind zwar nahbarer als vielleicht im Männer- oder im Profifußball, aber sie sind nicht so medial gepusht. Und ich glaube, wenn man da wirklich jemanden hat, vielleicht so als kleines Vorbild. Ich würde mich da jetzt gar nicht, dass ich sage, die kannten mich oft gar nicht mehr als Spielerin mittlerweile.
Aber du musst dich jetzt auch nicht runterspielen, das ist auch nicht.
Ja, aber trotzdem, vielleicht bin ich gar nicht so das Riesenvorbild für die, weil die vielleicht jetzt schon die aktuellen Nationalspielerinnen eher als ihre Vorbilder sehen. Ja, aber ich glaube, ich kann trotzdem einen ganz guten Zugang finden. Ja, ich bin schon alt im Vergleich zu denen, wirklich doppelt so alt.
Krass. Und dabei könntest du halt eigentlich auch noch spielen. Darauf kommen wir später zu sprechen. Was ich jetzt gerade noch für das Thema auch ganz interessant finde, du füllst ja unter anderem auch eine ähnliche Rolle, aber für den DFB aus, richtig? Für die U16 Juniorinnen heißt deine Stelle, glaube ich, offiziell Co-Trainerin.
Genau.
Aber ihr habt auch so ein Talente-Betreuungsprogramm aufgebaut, oder? Und geht in die Vereine von den Mädels und überlegt auch, so ist es genau vielleicht für sie genau hier richtig zu sein oder ist es vielleicht besser, in ein kompetitiveres Umfeld zu gehen oder so.
Genau, die Aufgaben decken sich ein bisschen. Also ich bin beim DFB eben Co-Trainerin, aber ich habe quasi nur die 50%-Stelle als Co-Trainerin. Das bedeutet, dass meine Aufgabengebiete schon sehr, sehr auf den Lehrgängen fokussiert sind. Also dass ich auf jeden Fall die Lehrgänge mit betreue und mich auch um Spielerinnen drumherum kümmere. Aber aufgrund meiner 50%-Stelle liegt die Aufgabe eher bei der Vollzeit-Co-Trainerin und der Cheftrainerin, sich da wirklich um die Talente in den Vereinen und die Strukturen um die Spielerin zu kümmern, weil das sich sonst auch ein bisschen mit meiner Stelle bei Köln natürlich überschneiden würde. Mhm. Und ich bin dann quasi eher zwischen den Lehrgängen wirklich für den reinen 1. FC Köln quasi tätig und wirklich für den DFB in dem Sinne mehr eigentlich nur bei den Lehrgängen und klar übernehme ich auch mal Dinge oder fahre auch mal zu einer Spielerin und schaue mir an, wie ist die Vereinsstruktur, wird sie da gut betreut, wie ist das Trainingsniveau, kann sie sich hier wirklich gut entwickeln, passt das mit der Schule dort, aber das liegt dort ein bisschen mehr in der Hand von den beiden anderen.
Was sind denn auf den Lehrgängen so deine Steckenpferde dann, wenn ihr alle zusammenkommt und das heißt, so, jetzt geht's los? Was steht auf deinem Stundenplan?
Also ich habe vornehmlich meistens die Offensive. Also ich kümmere mich um die Offensivspielerinnen, um die Stürmerinnen. Wir teilen oft die Gruppen auch in Kleingruppen auf und arbeite wirklich mit denen explizit in Sachen vor der Box, Boxbesetzung, Abschluss im Tor, Torabschluss. Wirklich dieses Timing auch zu haben. Wie mache ich mich auch als Stürmerin frei? Weil ich glaube, viele denken immer, ja, die Stürmer, die stehen vorne und warten dann so ein bisschen, bis der Ball kommt. Aber dass da auch ganz, ganz viel Timing und Verhalten schon davor mit inbegriffen ist. Das ist manchen Spielerinnen auch noch nicht so bewusst und das versuche ich denen zu vermitteln. Und ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, den ich versuche, den Mädels mitzugeben, ist, dass ich ja auch dort eine nahbare Trainerin irgendwie bin und die Mädels immer auf mich zukommen können und vielleicht auch dort Dinge, die ich erlebt habe, weitergeben kann, mich auch noch oft, glaube ich, in der Rolle der Spielerin sehe und manchmal auch merke, dass ich noch gar nicht so diese reine Trainerin bin irgendwie, sondern irgendwie so dazwischen noch schwimme.
Hey, aber wenn ich das so höre, es ist so krass wichtig, muss ich einfach nochmal dran denken, wie gut ein Trainerteam auch zusammengestellt ist. Ich arbeite ja hier bei den Basketballern auch und das ist auch so interessant. Wir haben halt den Head Coach, der ist so ganz temperamentvoll und so ein ganz spezieller und ja, manchmal auch schwieriger Typ, weil der so krass in seiner Rolle, in seinem Fokus ist. Und die anderen sind aber so krass perfekt darauf eingestellt. Wir haben den ganz Sensiblen, wir haben den, der sich im Hintergrund hält, wir haben den, der nah an den Spielern ist und so. Und das macht ja auch dann aber erst das Trainerteam so effektiv oder effizient wie möglich eigentlich, oder?
Genau, also ich glaube, davon lebt ein Trainerteam. Ich glaube, wenn man dreimal die gleiche Person an der Stelle sitzen hat, dann fehlt irgendwie was. Und ich denke, wir ergänzen uns da auch, sage ich mal, beim DFB in unserem Trainerteam auch, dass wir da drei unterschiedliche Typen irgendwie oder Typinnen, weiß ich nicht.
Ist in Ordnung.
sind. Und davon lebt das Team, also davon profitieren die Spielerinnen, weil bei den Spielerinnen ist es ja das Gleiche, da sind ja nicht 25 gleiche Spielerinnen, sondern die einen musst du emotional anpacken, die anderen musst du eher durch klare Fakten irgendwie sagen, so. Mhm. Die anderen brauchen ihren Freiraum und ich glaube, nur so kann man da aus den Spielerinnen das meiste rausholen, aber auch aus dem Team irgendwie drumherum.
Und so interessant auch, diese emotionale Intelligenz, die man da eigentlich braucht, ne? So wie du es gerade gesagt hast, die eine braucht das, der andere braucht das, keine Ahnung. Und das dann aber auch so rauszufinden, um eben den einzelnen Athleten zu seinem Maximum
bringen zu können. Genau, und um das rauszufinden, beziehungsweise muss man sich halt intensiv mit den Spielerinnen befassen. Da reicht es halt nicht vielleicht, wenn ich die nur am Platz sehe und merke, ah ja, okay, die hat einen guten Torabschluss, ah ja, und der Fuß ist gut, sondern da bedarf es einfach eine Rundum-Sorge, sage ich mal, für die Spielerin. Und da geht es ja nicht darum, dass man sagt, ja, wir tragen denen die Schuhe hinterher oder sowas. Aber dass man das Umfeld kennenlernt oder sowas. Sondern dass man merkt, okay, da ist vielleicht ein schwieriges Familienverhältnis. Und deswegen ist die manchmal vielleicht so und so. Oder die wird nur hochgelobt und die muss man vielleicht mal eher ein bisschen runter wiederholen von ihrem Thron. Und das ist so spannend. ja, was super viel Spaß macht, weil man da, sage ich mal, nicht nur mit diesen reinen Fußballthemen beschäftigt ist, sondern auch irgendwie die ganzen jungen, heranwachsenden Mädels kennenlernt und merkt so, was hinter ihnen einfach steckt.
Ja, oh, voll cool. Das stelle ich mir auch mega spannend vor, für dich das jetzt von der anderen Seite mal nochmal so in nächster Nähe sozusagen zu erfahren, weil den Spaß von der Spielerseite aus kennst du ja zur Genüge. Gab es da vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Knackpunkt oder Moment, wo du so dachtest, ah ja, krass, so ist das.
So ist ja, das von, ich glaube, beim DFB war das schon so ein bisschen, weil ich bin den ganzen Weg ja auch selber irgendwie durchgegangen und man macht sich Gedanken, wenn da eine Einheit mal vielleicht nicht so gut war und man das Gefühl hat, ah, jetzt heute habe ich ja irgendwie, weiß nicht, lief irgendwie nicht so. Und dann macht man sich ja manchmal als Spielerin direkt Gedanken, ah, werde ich jetzt nicht mehr eingeladen oder spiele ich jetzt deswegen nicht oder sowas. Und ich glaube, wir, also davon spreche ich irgendwie von dem Trainerteam beim DFB jetzt oder von meinem Trainerteam, da beurteilen wir die Spielerin natürlich nach ihren aktuellen Leistungen, aber eben auch ein bisschen umfassender. Und ich glaube, als Spielerin macht man da sich immer so Gedanken um jede einzelne Ballaktion, die man hatte. Und dass das aber nicht entscheidend ist für das große Ganze irgendwie. Und das war schon ab und zu, wo ich dachte, wie viel Stress ich mir da manchmal gemacht habe, nach jeder Einheit darüber nachzudenken.
Voll.
Das hat sich dann so ein bisschen als Trainerin auch ein Tick relativiert.
Ah, und wieder cool eigentlich dann für dich, das vielleicht wieder dann so genau so transportieren zu können und so ein bisschen den Druck rausnehmen zu können. Und
genau. Ja. Heißt nicht, dass die Spielerinnen irgendwie jetzt denken, ja, okay, ich habe jetzt einmal gut gespielt und dann ist es jetzt egal, wie ich die nächsten 5 Einheiten trainiere. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber dass man manchmal auch mit den Mädels redet und sagt, hey, ihr seid gut und es passieren Fehler und das ist ganz normal, vor allem in eurem Alter und dass das normal dazugehört.
Natürlich. Ja, aber eigentlich, wenn ich das jetzt auch nochmal so höre, geht es ja vor allem darum, dass wenn man nicht auf dem Platz steht, wo man hoffentlich immer 100% gibt, dass man sich ja dann immer die Platte gemacht hat und vor allem in dem Moment, in dem man ja gar nichts mehr ändern kann oder nicht und dass du da reingehen kannst und sagen kannst, nee, und die Birne darf jetzt einfach mal Ruhe geben und wenn wir wieder auf dem Platz stehen, gibt es eine neue Runde. Ja, cool.
Genau, das ist so die andere Seite irgendwie, die man da definitiv jetzt schön so mitbekommt. Gesagt.
Du hast in einem Interview gesagt, das ich hier gelesen habe, als junger Mensch muss man nun einmal, das hast du bestimmt so gesagt.
Mit Sicherheit.
Nun einmal lernen,
Lieblingssatz und
mit
Wort.
Mit Belastung umzugehen. Das fand ich so schön. Weil, also, und das passt ja jetzt genau auf das, was wir gerade gesagt haben. Du hattest das, glaube ich, in dem Zusammenhang, nagel mich nicht drauf fest, aber würde auf jeden Fall passen, gesagt, nachdem du nach München gegangen bist und das für dich natürlich so ein krasser, ja, neuer Anfang war. Du bist von zu Hause ausgezogen, du musstest dich selber organisieren und so weiter. Und das ist ja aber auch im Kopf vor allem die Belastung, oder? Würdest du das jetzt im Nachgang vielleicht so sagen, wenn wir das jetzt mit dem verknüpfen, was wir davor gesagt haben. Belastung, Druck ist ja eigentlich immer im Kopf. Und wie würdest du sagen, kann man da am besten rangehen und vielleicht den Mädels heute oder unseren Zuhörerinnen auch einen Tipp geben, wie man das am besten lernen kann? Weil das würden ja alle gerne drauf haben, glaube ich.
Ich glaube, so das richtige Rezept gibt es für so eine Situation nicht ganz, weil jede Situation von jeder Spielerin oder jedem jungen Spieler oder Mädchen, was von zu Hause irgendwie weggeht in eine neue Stadt, kommt zu einem neuen Verein, da sind immer die Umstände einen Tick anders. Also man kann das, denke ich, nicht pauschal sagen, so und so gehst du damit um. Ich glaube, einerseits ist wichtig, was wir gerade angesprochen hatten, dass die Vereine dort auch aktiver werden und sagen, wir bieten da gute Strukturen mit einem guten Internatsplatz oder einer Gastfamilie oder irgendwelchen Übernachtungsmöglichkeiten, sage ich mal, wo die Spielerinnen wirklich gut aufgehoben sind, wo sie auch in diesen sportlichen Dingen, sage ich mal, ist es Ernährung, ist es die Distanz zur Schule, zum Trainingsplatz, ein bisschen Entlastung bekommen, dass sie sich dort nicht
Sicherheit.
Noch... Sicherheit, genau, Entlastung, dass sie sich noch nicht noch um 10 andere Dinge neben Schule und dem irgendwie diesem Druck zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade weg von zu Hause gegangen und eigentlich will ich es jetzt schaffen, weil sonst hat sich das Ganze ja nicht gelohnt. Dass man dort versucht, das Drumherum den Spielerinnen ein bisschen zu nehmen, dass sie sich echt auf das konzentrieren können, wohin sie wollen. Und das ist in diesem Alter die Schule schaffen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass die Mädels ihr Abitur oder einen guten Abschluss irgendwie machen. Und dass sie halt fußballerisch auch Leistung bringen können. Und wenn ich das jetzt rückblickend bei mir sehe, dann war das schon eine große Belastung, weil ich war damals in einem Studentenwohnheim und habe eigentlich, ja, ich wusste schon, dass ich mich an den Verein irgendwie wenden kann, wenn was ist, aber wann wendet man sich dann wirklich an den Verein? Mhm. Also da muss schon eher jemand auf dich zukommen und nachfragen, hey, passt alles, läuft alles, soll mich da mal nochmal mit, beispielsweise bei mir wusste, ich bin nochmal auf die Fachoberschule in München dann gegangen, habe mein Abitur dort gemacht und die Schule wusste erstmal ein Dreivierteljahr gar nicht, dass ich Fußball spiele und hat mir dann irgendwann gesagt, ja, warum ich denn so oft fehle. Und da war ich halt auf Lehrgängen und solche Dinge, mit denen war man dann auch irgendwie konfrontiert und ich weiß, dass es im Nachhinein da Dinge hätten besser laufen können und genau an denen versuche ich jetzt hier in Köln gerade anzusetzen. Cool. Aber ich glaube, dass das auch in anderen Vereinen auch noch ausbaufähig ist.
Safe. Hey, und so ein wichtiges Thema, das du gerade angesprochen hast, das für mich persönlich bis heute eine der größten Schwierigkeiten ist, um Hilfe zu bitten. Mhm. Voll.
Ja, ja, weil das man geht ja nicht auf jemanden zu und sagt so, hey, ich habe da und da irgendwie Probleme, vor allem bei Personen, die man vielleicht erst 2 Monate kennt. Das ist anders, als wenn man vielleicht irgendwie seine Eltern davor hatte. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob man sich schämt, aber es sind ja auch echt banale Dinge, die auf junge Spielerinnen manchmal zukommen. Wie geht die Waschmaschine? Wie gehe ich einkaufen, wenn die Geschäfte um 21 Uhr zumachen, das Training aber bis 9:30 geht und ich davor den ganzen Tag in der Schule war, dann werde ich ja nicht jemanden bitten, zu sagen, geh für mich einkaufen. Aber solche Dinge passieren.
Ja, und das Ding ist dann aber, das muss man irgendwie lernen halt. So, wenn du Hilfe brauchst, musst du vielleicht auch einfach sagen, hey, kannst du für mich was mit einkaufen, ne?
Ja.
Also, ich überlege gerade, warum ist das für mich schwer? Ich denke halt immer, ich will niemandem auf den Sack gehen und ich bin ja smart und kompetent und kann ja auch irgendwie alles selber organisieren, aber darum, das muss man halt checken, darum geht's gar nicht. So ein bisschen wie du gerade gesagt hast, so wenn du einmal schlecht trainierst, heißt es ja nicht, dass du eine schlechte Spielerin bist, sondern es geht um das große Ganze und wenn man einmal Hilfe braucht oder wenn man einmal irgendwas, oder auch nicht nur einmal, aber halt einfach in manchen Fällen, dann ist es auch in Ordnung zu sagen, hey, ich brauche jetzt heute Hilfe beim Einkaufen, Punkt.
Ja, und das muss man aber lernen und ich meine, man möchte ja vielleicht gar nicht die Mädels in die Richtung bringen, dass ihnen alles komplett abgenommen wird. Aber eine gewisse Unterstützung ist in vielen Bereichen meiner Meinung nach wirklich wichtig.
So gesundes Verhältnis, ja.
Weil ich glaube, aus vielen Dingen kann man ja auch als junge Frau ganz viel rausziehen. Also ich musste mit 16 dann gucken, wie melde ich mich um, wie muss ich manche Sachen irgendwie erledigen und das werden vielleicht manche erst mit Mitte 20, wenn sie sich irgendwie das erste Mal irgendwo eine Wohnung irgendwie suchen und umziehen. Also ich war da, glaube ich, auch in vielen Bereichen ganz früh dadurch auch sehr, sehr selbstständig. Mhm. Das waren auch positive Dinge, die man aus solchen Dingen ziehen kann. Aber in manchen Bereichen, und das sind vor allem so diese unterstützenden Leistungen um den Sport, um die Schule herum, muss man den Mädels auch einfach helfen.
Ja, voll. Wie war das für dich? Ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass du gesagt hast, du warst früher auch noch ein bisschen schüchtern. Stimmt das?
Ja, würde ich mich schon bezeichnen. Also ich war niemand, der immer erstmal überall reingefallen ist und erstmal alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ich war schon eher ruhig, würde ich behaupten. Mit meinen Freunden war ich dann auch ganz normal. Und wenn ich die Leute kannte und ich habe mich auch in jeder Mannschaft, in der ich gespielt habe, glaube ich, war jetzt nicht direkt als schüchtern bekannt.
Okay,
aber
ich
glaube, es gibt ja auch Typen, die einfach irgendwie in eine Mannschaft kommen oder immer laut sind. Und ich bin aber auch manchmal, dass ich einfach gerne beobachte. Und ich glaube, das ist auch jetzt nicht komplett weg. Ich habe mich da, glaube ich, nicht 100% gedreht, aber
so ein bisschen introvertiert halt.
Genau. Ja. Und muss da nicht immer direkt vorneweg preschen.
Ja, interesting. Was natürlich dann so eine Situation, über die wir gerade gesprochen haben, irgendwie noch komplizierter macht, weil man dann natürlich da über noch so eine extra Hürde muss. Hey, und ich habe, das würde ich gerne mit dir nochmal einfach so besprechen oder deine Meinung dazu hören. Oh, Fliege bei dir?
Ja, Angriff einer Fliege.
über das Thema Selbstbewusstsein sprechen, weil ich natürlich mit den Folgen hier auch mir immer wünschen würde, dass es irgendjemand hört und so denkt, wow, kann ich nachvollziehen, gibt mir irgendwie Kraft. Und das Thema Selbstbewusstsein ist ja voll der Knackpunkt für alles. Man kann auch schüchtern sein und trotzdem selbstbewusst sagen, ich brauche Hilfe bei egal was. Aber das muss man ja irgendwie, manche haben das irgendwie ein bisschen auf natürliche Weise, manche müssen sich das so ein bisschen anarbeiten zum Beispiel. Und ich habe so was Interessantes gelesen, es war ein Instagram-Post. Und das sind so 4 Punkte, die Selbstbewusstsein beschreiben. Und ich lese sie einfach mal vor und du reagierst dann darauf, wenn du Bock hast. Also es war auf Englisch und da stand you build. Ich wusste nicht so genau, was das beste Wort auf Deutsch ist. Ich habe es mal schaffen genannt. Du schaffst oder du kreierst dein Selbstbewusstsein im Moment der Niederlage. Nicht, wenn das Leben leicht ist, sondern in dem Moment, in dem du dich wirklich wieder aufraffen musst. Selbstbewusste Menschen sind oft ruhig, weil wenn du wirklich selbstbewusst bist, musst du nicht immer alle Antworten haben und dich irgendwie beweisen. Du weißt, dass du selber auf dich zählen kannst. Und jetzt fand ich es mega interessant. Selbstbewusstsein kann man nicht verlieren. Wenn du dich unsicher fühlst, heißt das nicht, dass du dein Selbstbewusstsein verloren hast, sondern du bist sozusagen blockiert, einfach in dieses Gefühl reinzukommen gerade.
Finde ich. Und jetzt schon 3 super interessante Sichtweisen.
Und dann das Letzte ist, Selbstbewusstsein ist eigentlich der Wille und die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren und zwar nicht in dem Moment, in dem du dich selbstsicher genug fühlst, sondern einfach jetzt es tust, egal wie du dich fühlst. Und dieser Schritt kann dir auch dazu verhelfen, dich selbstbewusster zu fühlen.
Also 4 super interessante Sichtweisen. Ich glaube, immer ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich persönlich hätte mich jetzt, glaube ich, schon mit dem Selbstbewusstseins, der Definition in Anführungszeichen, am meisten identifiziert, mit dem vielleicht, dass man aus schwierigen Situationen ein Selbstbewusstsein zieht, weil ich glaube, dass das auf mich am meisten ein bisschen zutrifft, dass ich in den Situationen gemerkt habe, wo ich vielleicht nicht mehr die Anerkennung durch den Fußball bekommen habe und so weiter, gemerkt habe, wer ich denn wirklich selber bin als Mensch. Was macht mich denn aus, wenn ich nicht auf dem Platz stehe? Was macht mich aus, wenn ich nicht die Anerkennung über Insta, über meine Mannschaftskollegin, über meine Trainer und so weiter bekomme, sondern bin ich denn auch gut, wenn ich, sage ich mal, ein normaler Mensch bin und einfach so bin, wie ich bin? Und da hatte ich, glaube ich, auch ein bisschen Zeit gebraucht, um mit dem Ganzen klarzukommen, weil ich von, ja, sage ich mal, irgendwie alles läuft super in meiner Karriere, von der ersten Bundesliga, Nationalmannschaft hin zu, ich bin verletzt und eigentlich nach 2 Wochen Verletzung interessiert es niemanden mehr. Und in der Phase habe ich gelernt, so zu merken, okay, wer bin ich denn selber? Was macht mich aus? Was macht mich stark? Und ich glaube, dass ich nach dieser Zeit viel selbstbewusster war als in der Zeit davor, wo das nach außen hin vielleicht so gewirkt hat, weil mir das alles nichts ausgemacht hat, weil mir das egal war, wie viele Zuschauer im Stadion waren. Aber danach war ich als Lena selbstbewusster und nicht als Fußballerin Lena. Und so deswegen wäre die Definition hat, würde mich jetzt persönlich am besten ansprechen, aber ich finde auch alle anderen 4 Definitionen super, wo man überlegen kann, aus welcher Perspektive man einfach Dinge sieht.
Hey, so, also danke erstmal, dass du das gerade so offen auch gesagt hast, weil so dieser, also Schritt einfach von aktiver Karriere zum normalen Leben sozusagen, ist, glaube ich, so schwer und kommt mit so vielen Themen für einen Menschen. Du hast gerade angesprochen, Anerkennung, Wertschätzung und dann auch so, ich nenne das jetzt mal Selbstfindung, klingt so ein bisschen spiri, aber also ist es ja. Und es spielt auch Ego damit rein und wie du gerade gesagt hast, so, wer bin ich denn eigentlich? Das sind so krasse Themen, da machten sich ganz viele Leute auch, glaube ich, gar keine Gedanken drüber, weil man ja nie an so einen heftigen Bruch kommt.
Genau, manche und bei mir kam der, glaube ich, auch durch die Verletzungen schon einen Tick früher. Ich hatte meine erste schwere Verletzung mit 20 und da hatte ich eigentlich den Plan gehabt, ja, ich spiele jetzt erstmal Fußball und plötzlich ist man doch mit anderen Themen konfrontiert, über die man sich vielleicht zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht unbedingt Gedanken machen möchte, Aber ich bin nicht drum herum gekommen, mir eigentlich Gedanken darum zu machen. Und das hat mir dann im weiteren Verlauf meiner Karriere, die auch weiter immer wieder unterbrochen war von Verletzungen, geholfen zu sagen, beziehungsweise auch dann letztes Jahr geholfen zu sagen, okay, ich höre auf, weil ich weiß, was ich eigentlich möchte, wer ich bin und wohin ich will. So. Und hätte ich mir dann vielleicht erst Gedanken gemacht, dann wäre mir der Schritt von dem Aktiven in die Karriere, sage ich mal, danach, glaube ich, ein Tick schwerer gefallen.
Glaube ich dir. Kannst du da vielleicht, nur wenn es für dich cool ist, dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen? Wie war das? Also du bist ja zu Köln gegangen nach deinem dritten Kreuzbandriss. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, mit 20 die erste schwere Verletzung. Zwischendurch warst du halt 4 Jahre raus. Wahnsinn, da das auch mental hinzukriegen und sich immer wieder zurückzuarbeiten, ja, und auch so den langen Atem und die Geduld vor allem zu haben für so eine Reha wieder und den Glauben, dass es weitergeht. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen verplappert hier. Zurück zu Köln. Du bist zu Köln gegangen, wolltest dich sozusagen wieder aufbauen und dann hast du die Entscheidung getroffen, nicht weiterzumachen.
Wow, genau. Also ich glaube, bei dem Ganzen kann man vielleicht einen Tick früher so anfangen, weil es für mich nicht die dritte Verletzung war und dann war Schluss, so, sondern das hat sich über die Jahre aufgebaut, ehrlich gesagt. Ich glaube, der erste Kreuzbandriss war kein Problem. Das passiert irgendwie gefühlt jeder Spielerin einmal in ihrer Karriere. Oder leider. Es gibt wenige.
Hoffentlich nicht die allen.
Nee, nicht ganz allen, aber es sind wirklich tatsächlich wenige, die, glaube ich, da komplett verschont von bleiben. Und deswegen war das für mich auch in dem Sinne kein Problem gewesen. Und die Reha verlief auch gut. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch nicht groß Gedanken über andere Dinge gemacht. Ich habe zwar nebenbei schon studieren begonnen und so weiter, weil man da wollte ich mich schon zweigleisig irgendwie aufstellen. Aber dann folgten irgendwie so immer wieder kleine Komplikationen. Dann folgte der zweite Kreuzbandriss. Und nachdem habe ich das erste Mal so ein bisschen gedacht, okay, ich merke, dass mein Körper vielleicht nicht so ganz 100% mehr kann. Und ich habe auch nach dem ersten Kreuzbandriss schon gemerkt, dass ich nicht mehr auf das Leistungsniveau kam. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor in dem Ganzen, dass man merkt, es fehlt einem irgendwie so diese Power, die man davor hatte. Man ist nicht mehr ganz so spritzig, flink. Das ist mir total abhanden gekommen. Und das hat mein Spiel davor schon irgendwo ausgemacht. Und dann war mein zweiter Kreuzbandriss auch noch mit mehr Komplikationen verbunden. Also da lief auch wirklich einiges nicht richtig gut. Und dann war ich wirklich so weit, dass ich in der zweiten Kreuzbandreha irgendwie so einen Punkt hatte, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte einfach nur normal Sport machen können. Ich möchte mich bewegen können. Ich möchte mein Knie auch noch mit 50 vernünftig haben. Und wenn Fußballspielen nochmal klappt, dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Aber ich werde es nicht mehr um jeden Preis probieren. Und ich glaube, das war dann der Grund, warum ich auch noch mal gesagt habe, ich brauche einen Neuanfang in Freiburg. Ich möchte noch mal vielleicht so alles, was in München passiert ist, sowohl positiv als auch negativ, dann irgendwie so ein bisschen hinter mir lassen, einen Neustart wagen. Vielleicht Leute dort, die mich auch gar nicht von meiner Spielweise davor so extrem kannten, sondern mich neu beurteilen. Und ich habe aber gemerkt, dass ich auch in den 2 Jahren in Freiburg nicht mehr an mein Leistungsniveau von davor rangekommen bin.
Oh, ich war auf einem guten Weg.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, was mich vielleicht sogar am meisten mit dann irgendwie beschäftigt hat, dass ich gar nicht mehr so spielen konnte, wie ich das eigentlich wollte.
Und wie du es kennst von dir selbst. Der Körper macht nicht, was du weißt, dass er mal konnte.
Genau. Und ich konnte machen, was ich wollte, würde ich mal sagen. Ich war, glaube ich, sehr, sehr fleißig gewesen. Ich habe ganz viel trainiert. Ich glaube nicht, dass ich übermäßig trainiert habe, dass es in irgendwie so ein völliges Übertraining, ein komplettes Reinsteigern gegangen ist. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mein Körper das so nicht mitmacht. Und crazy. Es klingt irgendwie hart, aber ich glaube, mein dritter Kreuzbandriss war irgendwo auch eine Erleichterung für mich. Es klingt wirklich in dem Zusammenhang komisch, aber ich weiß im Nachhinein, dass das ein bisschen wie eine Befreiung war, weil ich wusste, okay, ich mache keine Reha mehr, ich mache das nicht nochmal. Aber ich habe jetzt auch den Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr und ich werde jetzt aufhören.
Man braucht manchmal Und ich hoffe und ich wünsche niemandem, dass es so was Dramatisches und Schmerzhaftes ist wie ein Kreuzbandriss, aber man braucht manchmal so einen Augenöffner. Ich kenne das und das kann auch im Beruf sein, das kann zum Beispiel der garstige Chef sein, der einen immer anpöbelt und immer Kacke zu einem ist und man denkt so, oh, was ist denn? Und am Ende kündigt man vielleicht, weil der Chef einen so drangsaliert hat und checkt dann aber erst, wie krass man sich selber limitiert hat sozusagen, um mit dem Fakt sozusagen da zu bleiben und was es für neue Möglichkeiten gibt und so. Es kann so eine richtige Erleichterung
sein. Ja, gebe ich dir voll recht. Die Entscheidung ist, glaube ich, oft schwierig von alleine zu treffen, weil man ja eigentlich vielleicht, wie du sagst, so im Beruf vielleicht mal ein gesichertes Umfeld hat oder ein Einkommen, was auch immer, was alles mit dranhängt.
Ganz genau.
Und
der Schritt ins Ungewisse ist immer unheimlich, ne? Weil, keine Ahnung, kriege ich weniger Geld? Sind die Leute dann noch blöder als jetzt? So, du weißt es ja nicht.
Genau, und manchmal, ich glaube nicht immer, dass man davon nur sich leiten lassen sollte, was irgendwie so passiert. Man muss auch manche Dinge selbst in die Hand nehmen und sagen, ich mache das jetzt so.
Ja.
Aber bei manchen Dingen ist es auch, was heißt angenehm, aber vielleicht dann wirklich so ein Augenöffner zu sagen, okay, die Entscheidung wurde mir jetzt irgendwie abgenommen und die wurde mir dann irgendwie auch abgenommen. Weil ich habe dann nochmal eine Reha versucht in Köln, damit mein Knie einfach vernünftig ist für meinen Alltag. Und dann gerät man ja doch auch wieder, weil man irgendwie von klein auf Sportlerin ist, so rein, geht's nicht doch vielleicht nochmal oder soll ich es nicht nochmal probieren? Was denken die anderen vielleicht? Jetzt hat sie es nicht mal mehr probiert oder sowas. Und dann war ich sogar nochmal auf dem Platz gestanden, aber ich habe richtig in mir gemerkt, nein.
Bauchgefühl.
Nein. Genau.
Und Bauchgefühl ist real und daran glauben wir irgendwie nicht in Deutschland oder hier in unserem Teil der Welt, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Da bin ich auch selber voll das Opfer so. Ich zerdenke immer alles und, keine Ahnung, mache mir Listen und schreibe mir alles auf und glaube aber selten daran, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, dass das genug ist, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Und das stimmt nicht. Das Bauchgefühl ist oft ein sehr guter Ratgeber tatsächlich.
Ja, und das unterdrückt man, glaube ich, manchmal einfach, weil man es versucht, mit logischen Dingen irgendwie anders darzulegen oder mit Meinungen von anderen oder mit irgendwie so direkten Fakten. Aber ich glaube, in solchen Dingen merkt man schon oft, wo es eigentlich hingeht. Und das braucht dann manchmal eine Zeit. Und ich glaube, bei mir hat das auch mindestens 2 Jahre gedauert, bis ich sagen konnte, nee, das funktioniert nicht. Also ich habe dann mir oft gedacht, ja, andere haben es nach 2 Kreuzbandrissen auch noch mal geschafft. Bei anderen war das auch noch mal gut. Die haben einfach nur Zeit gebraucht. Man versucht sich das ja immer dann einzureden. Ja,
man sucht so nach Guidance. Ist ja auch in Ordnung. Ich verstehe das total.
Genau, bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, ist das in Ordnung. Und bei mir war der Punkt dann, wo ich, glaube, froh war, meine Energie danach auch in andere Dinge legen zu können. Und nicht mehr in dieses Ich trainiere, ich komme zurück, ich verletze mich. Und das hat mir irgendwann auch nur noch Energie geraubt.
Logisch, ganz viel Energie braucht das ja, ist ja klar. So interessant. Und du hast es so schön gesagt, du hast dich damit beschäftigt, herauszufinden, so, wer ist denn eigentlich Lena? Was bedeutet das? Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? So, wie hast du das für dich herausgefunden, weil so dieses Identitätsthema ist natürlich riesengroß, ne? Wenn du hast gerade gesagt, du bist natürlich die Sportlerin, so, du bist so aufgewachsen, dein ganzer Tagesablauf, deine ganze Identität ist Sportlerin sozusagen. Und was heißt das eigentlich, wenn auf einmal dieser Teil nicht mehr da ist? Wie hast du herausgefunden, wer Lena ist?
Ich habe das versucht mit eigentlich ganz einfachen Dingen zu machen, wie was interessiert mich denn? Was interessiert mich denn außerhalb vom Sport, vom Fußball? Wo habe ich eine Begeisterung für? Wo sind vielleicht auch so für mich persönlich, wo liegen meine Stärken? Arbeite ich lieber mit Menschen oder will ich lieber in einem Büro sitzen? Was gibt mir Kraft? Was ist mir wichtig? Ich habe auch damals überlegt, wer sind denn wirklich meine Freunde oder was ist mir selber in meinem Leben wichtig? Mhm. Habe mich dann auch mit Themen beschäftigt. Was will ich denn nach der Karriere machen? Und ich war damals in meinem Bachelorstudium und habe Sportwissenschaften studiert und war dann aber gleichzeitig so viel mit Reha und dem Ganzen irgendwie beschäftigt, dass ich gemerkt habe, dass ich vielleicht gar nicht 100% in die Richtung möchte. Ja. Und habe dann auch nach meinem Bachelor so einen Überbrückungskurs und sowas gemacht und habe meinen Master nochmal so in die Sport-Business-Management-Richtung gemacht. Und das waren Punkte, die ich glaube einfach hinterfragt, überdacht habe.
Und vor allem merkst mit dem Körper, so, okay, ja, nicht mit dem, ja, also auch mit dem Kopf, natürlich total, aber anderer
genau,
Fokus.
Das habe ich, glaube ich, in der Zeit einfach, und das hat sich dann auch, glaube ich, so über die Jahre irgendwie so manchmal ein bisschen verändert, oder das habe ich dann rausgefunden, das möchte ich, ja, das nicht. Ja. Geht ja dann nicht in so zwei
Nein,
Tagen, dass man
nicht
sagt, ah ja, okay, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen und das mache ich gut und das kann ich nicht. Aber das hat man, oder habe ich rausgefunden, habe dann auch ein, zwei Praktikas gemacht, um zu gucken, ist das vielleicht meine Richtung oder das andere. Und
das ist so wichtig und so schön, aber auch zu hören, dass es so funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, das sollte meiner Meinung nach, persönlicher Meinung nach, ein Prozess sein, der nie aufhört. Weil es verändert sich alles.
Genau, der ist auch jetzt so nicht Ende. Genau.
Du hast auf einmal Bock auf irgendwas anderes oder auf einmal fängst du an, auf dein Bauchgefühl zu hören und checkst dann so, also das, was ich die ganze Zeit mache, ist es ja gar nicht. Dann versuche ich nochmal was anderes und so. Und das ist so, was ich noch im Hinterkopf so hatte als Schlagwort sozusagen, das ist auch so ein Frauenthema, so bin ich eigentlich genug? Oder? Voll. Mhm. Und dann auch wieder so, bin ich eigentlich genug, wenn ich jetzt nicht mehr auf dem Platz stehe? Bin ich eigentlich noch genug, wenn ich kein Insta-Feedback, kein Positives mehr kriege? So, das ist ja voll real und das haben wir alle. Und das ist so interessant, sich da so reinzufuchsen und zu checken, so was bedeutet es für mich eigentlich genug zu sein? Und was, so, wer sind eigentlich meine Freunde, die meinen, who are filling my cup? So, die da sind, wenn es mir scheiße geht, die ich anrufen kann und sie fragen kann, kannst du für mich einkaufen? So.
Ja, ne? Genau. Und das findet man irgendwie in so einer Zeit raus oder das findet man sein ganzes Leben raus und das verändert sich einfach mit verschiedenen Phasen und wie du sagst, so dieses, wer sind denn meine Freunde, das ist, finde ich, vor allem in so Sportarten schon auch oft interessant, weil ich glaube, wenn man vielleicht immer zu Hause geblieben ist, zu Hause aufgewachsen ist, sein ganzes Leben dort geblieben ist, dann ändert sich das auch, weil das vielleicht von der Schule, von solchen Dingen irgendwie beeinflusst wird, aber man lernt vielleicht nicht ganz so viele Leute kennen und im Sport ist es ja schon oft so, vor allem wenn du noch irgendwie erfolgreich bist, dass dann auf einmal alle mit dir befreundet sein wollen und alle kennen dich von früher und 5 Monate später kennt dich dann wieder irgendwie niemand und da hat sich für mich ganz klar so rausgestellt, wer meine engsten Freunde sind und das finde ich finde ich auch total schön, dass ich das so gemerkt habe.
Glaube ich. Gibt einem auch, und dann werden wir wieder beim Stichwort Selbstbewusstsein so, ne? Du weißt, auf wen du dich verlassen kannst und so. Ja. Schön. Genau. Vielen Dank, das hast du mega schön ausgeführt hier für uns. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal langsam, aber sicher in den nächsten Teil über. Ich habe hier schon meine Bubbles wieder ausgepackt. Welche nehmen wir als nächstes? In welche Kategorie starten wir?
In die Mitte. Ich kann es nicht ganz lesen,
ich lese
aber
sie auch vor. Ich mache jetzt hier das Ding auf und da steht Einwurf. Das heißt,
Einwurf.
Du bist dran. Der Ball wird von dir eingeworfen. Welches Thema hast du uns mitgebracht, Lena?
Ich werf's ein und habe die Hoffnung, dass auch viele junge Mädels den Podcast hören, weil ich durch meinen Job, glaube gerade ganz viel mit dem Thema so den Nachwuchs Spielerinnen konfrontiert bin und da würde ich gerne irgendwie an euch Mädels ein Wort richten beziehungsweise gerne euch irgendwie motivieren dazu, zum Fußball zu kommen beziehungsweise beim Fußball zu bleiben, auch wenn es bei euch vielleicht in der Region keine Mädelsmannschaft gibt und das ist auch gar kein Problem, sondern geht zu den Jungen, spielt in den kleinen Vereinen und bleibt da irgendwie am Fußball dran, weil wir brauchen irgendwie den Nachwuchs und ich denke, das ist in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zurückgegangen mit den ganzen Mädelsmannschaften und Teams und ich glaube aber, dass auch für euch da echt eine coole Zukunft immer auf euch warten kann und würde da gerne ran appellieren, zu sagen, dass mehr Mädels wieder den Fußball dem Fußball beitreten.
Ja, schön. Also ich habe Hockey gespielt selber mein ganzes Leben lang und ich kann einfach, also bis heute zehre ich von dieser Art ja aufzuwachsen, muss man ja wirklich so sagen. Es ist ja kein Hobby, sondern ich habe es auch mega leistungsorientiert gespielt. Du lernst Sachen im Sport, die lernst du sonst nirgendwo anders. Hierarchien. Was bedeutet Konkurrenz mit Leuten, mit denen du aber dasselbe Ziel erreichen willst? Was ist eigentlich Disziplin? Was heißt es eigentlich, trotzdem dir die scheiß Laufschuhe anzuziehen, obwohl es 0 Grad hat, so, aber du willst ja auf dem Platz stehen. Was ist Ehrgeiz? Was bedeutet es, mit Happiness sozusagen den Geburtstag abzusagen, weil du weißt, morgen ist aber ein geiles Spiel, das du gewinnen willst und so. Also Mannschaftssport gibt einem einfach so krass viel.
Genau, der Sport vermittelt so viele Dinge drumherum und da geht es dann nicht, wie du gerade sagst, nur um das Taktische auf dem Platz oder so, sondern da sind Dinge, glaube ich, drumherum, die das ganze Leben Voll. Begleiten und auch einfach im ganzen Leben, ob es später im Beruf, im Studium, sonst was, irgendwie helfen, weiterzukommen. Und da gibt der Sport einem auf individueller Basis, aber auch in diesem ganzen Teamgeist, in den Sachen, wie du gerade gesagt hast, Disziplin, Entbehrung teilweise Gutes auch, Wort. Aber man weiß, wofür man ja. das macht. Und das sind Werte, die kann man sich auch auf dem Papier anlesen, aber die wird man nie spüren genau, und die genau. merkt man erst, wenn man Teamsport macht. Und die Mädels dürfen auch gerne zu anderen Sportarten Ach so, ja, gehen, nee. Aber ja, mein ja, Herz voll. Liegt gerade einfach beim Fußball. Auf jeden Fall. Ich glaube, ja, dass wir da auch für einfach mehr tun nochmal müssen, dass wieder mehr Mädels die Möglichkeit haben und auch Bock darauf haben, Sport zu machen und dahin zu gehen und nicht irgendwie dann doch das individuelle Training irgendwo zu genießen, sondern dass sie echt bewusst da diesen Team-Spirit irgendwie merken.
Zwei Fragen. Du hast gesagt in deinem kleinen Pep-Talk, die Zahlen sind wieder zurückgegangen und gerade hast du gesagt, ich weiß, dass wir da mehr tun könnten. Mhm. Woran liegt das, der Rückgang? Weißt du das? Und was würdest du sagen, liegt in eurer Macht, um das zu verändern? Mhm.
Ganz genau, woran der Rückgang liegt, das weiß ich nicht 100%. Ich höre mal auf meinen Bauch. Ich würde sagen, es sind natürlich die offiziellen Mädelsmannschaften zurückgegangen. Das heißt, vielleicht bieten einfach oder ist der Zugang für viele Mädels, die vielleicht nicht bei den Jungs spielen wollen, einfach ja manchmal nicht möglich. Und dann machen sie was anderes. Ich glaube, es wurde auch teilweise mal vermittelt, so Mädchen sollen nicht bei Jungs spielen. Dass das vielleicht auch ein bisschen eine Barriere war, das kann immer der Fall sein. Ich glaube, dass es für Mädchen super wichtig ist, dass sie auch mit den Jungs spielen und sich dort entwickeln. Natürlich gibt es auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, Sport zu treiben und immer mehr auch so dieses Individuelle, da haben die einen Coach für individuelles Training, dass es da einfach viel, viel mehr Angebote gibt. Vielleicht gehen da auch noch welche verloren. Aber ich glaube auch, dass es, und das ist ein bisschen eine Kombi aus dem, was wir tun können und was vielleicht dann sich wieder darauf auslegt, warum weniger Mädels Fußball spielen. Und das, ich glaube, es verbessert sich jetzt langsam wieder, aber ich glaube, wir brauchen als Frauenfußball eine größere Sichtbarkeit. Die Erfolge, diese großen, die vielleicht auch eine Zeit lang dafür gesorgt haben, dass viele Mädels Fußball spielen, die ist zurückgegangen. Der größte Erfolg der Nationalmannschaft von den Frauen war 2015 bei Olympia. Das heißt, das liegt 7 Jahre zurück. Das
ist schon krass.
Die Mädels haben keine, vielleicht Spielerinnen mehr oder es kommt halt nicht mehr im Fernsehen, dass die Frauennationalmannschaft wieder Weltmeister, Europameister, sonst was geworden ist. Also der Erfolg ist vielleicht auch ein Teil dessen und das bedingt ja wieder, dass wir für mehr Sichtbarkeit auch abseits dieser Erfolge sorgen müssen, dass die Frauenbundesliga wirklich präsent ist, dass die nicht nur, was ja schon ein super Fortschritt ist, dass jedes Spiel gezeigt wird, aber auch nur auf Magenta. Also man kann
du musst man schon muss Fan sein. Zahlen. Ja.
Also genau, du hast nicht den öffentlichen Zugang und alles, was nicht sichtbar ist, hat halt nicht ganz so, erreicht nicht die breite Masse. Und da müssen, glaube ich, kann man von oberster Stelle ansetzen, dass man das auf ein anderes Niveau nochmal bringt, beispielsweise wie es in England ist, dass man da Zuschauerzahlen von, was weiß ich, 10.000 bis 20.000 gefühlt in der Regel hat.
Wie werden die Frauen in England übertragen?
Also ganz viel auf The Zone, glaube ich, da auch läuft paid. Ganz, ganz viel. Genau, auch paid, ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch noch mehr im Öffentlichen, aber da will ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Also da müsste ich mich erst noch mal genauer informieren. Auf jeden Fall sind da natürlich auch mit ganz, ganz anderen Geldern, muss man auch sagen. Und ich glaube, es ist immer leicht zu sagen, ja, wir brauchen mehr Geld. Aber es ist für vieles auch der Schlüssel.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt, aber so gut, DAZN hat jetzt auch die Champions League. Also,
genau. Das ist auch ein super Fortschritt, muss man auch sagen.
Ja. Aber ja, interesting. Da fuchse ich mich vielleicht nochmal rein. Warum sind wohl so Anmeldungen zurückgegangen? Und ob das wohl in anderen Teamsportarten auch so ist? Kann ich mir auch voll vorstellen.
Dass die Kombi halt aus DAZN ist vielleicht auch ein Tick einfacher, weil natürlich ganz, ganz viele, die, sag ich mal, sportbegeistert sind, die haben mittlerweile den DAZN-Account, weil der einfach fast alles zeigt.
Ja.
Magenta ist halt ein Tick dahinter.
Ja, das stimmt.
Ist einfach so. Aber ich denke, man muss auch den Fortschritt, dass es überhaupt gezeigt wird, dass es die Möglichkeit gibt. Ich glaube, man darf da, muss dann auch in kleinen Schritten denken und sagen, ja, hey, das ist schon jetzt wieder ein Tick weiter nach vorne. Aber ich denke, man muss auch die Ambition haben zu sagen, es muss noch weiter nach oben
Definitiv.
Gehen.
Definitiv. Ja, cool. Also ich hoffe, dass vielleicht die ein oder andere jetzt zugehört hat, die sich gerade überlegt, aufzuhören und es nicht tut, dass sie dabei bleibt.
Genau, hört nicht auf.
Und dann irgendwann mal dich bei der U16 am Rand trifft vielleicht.
Genau. Ja, was mir noch einfällt, sind natürlich auch, sage ich mal, die einzelnen Strukturen der Bundesligisten, der von den Frauen dann. Dass man sagt, okay, man professionalisiert das Ganze eben auch, um dort eine wirklich adäquate Ausbildung, parallele, duale Karriere zu gewährleisten. Also, dass da eben das wieder, was wir am Anfang gesagt haben, dass das Gesamtpaket passt.
Voll.
Und dass es dann für Mädels halt genauso klar ist wie für Jungs. Okay, ich gehe ins NLZ, ich werde da gut ausgebildet, ich kriege die Schule mit dazu. Dass so ein klarer Karriereweg vorgegeben ist. Und bei uns ist das ja, die einen spielen dort, die spielen hier, die spielen in kleinen Vereinen. Das ist ja so individuell alles, dass eine Spielerin dann vielleicht nicht so diesen Weg vor Augen hat.
Ja, Daumen sind gedrückt. Es kann nur besser werden.
Ja.
Und wir nehmen jetzt noch die nächste Kategorie hier. Welche hättest du gerne?
Das links. Hier?
Ist das links?
Genau, das links.
da bin ich gespannt drauf. Die kennst du noch nicht. Es ist der Head Coach. Das ist eine Kategorie, die ich mir überlegt habe, um herauszufinden, und wir haben schon viel über das Thema auch gesprochen, wer oder was für dich eine Position eines persönlichen Head Coaches für dich in deinem Leben einnimmt. Wer ist jemand oder was, kann auch eine Tätigkeit sein, ist etwas, das dich leitet oder geleitet hat oder dir eben Guidance, über die wir schon gesprochen haben, gibt oder gegeben hat in Zeiten, in denen es halt nicht geil läuft.
Mhm.
Vielleicht hast du eine konkrete Story, wo du sagst, so das hat so heftig den Schalter bei mir umgelegt. Vielleicht ist es etwas Wiederkehrendes.
Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist bei der Frage. Aber ich glaube, dass bei mir das die Familie ist, die mich in diesen Phasen irgendwo geleitet hat. Und das in allen Phasen eigentlich. Weil meine Familie, meine Eltern, bei allem, ob das sportlicher Erfolg war, ob das das erste war, dass ich von zu Hause ausgezogen bin, mich überall unterstützt haben. Die sind davor schon auf jeden Sportplatz mit mir gefahren. Vor allem mein Vater ist in diesen Dingen immer überall mit mir hingefahren, weil meine Mama dann auch oft auf meinen Bruder natürlich noch aufpassen musste. Aber trotzdem waren beide eigentlich überall immer dabei gewesen und haben das unterstützt, aber sie haben es irgendwie nie komplett so übersteigert oder überzogen gesehen, sondern haben einfach das unterstützt, was ich gemacht habe. Und das war in allen positiven Dingen so, aber das war auch so, als ich mich dann verletzt habe und meine Karriere, sage ich mal, so einen Bruch erlitten hat. Und da war das auch so, dass sie mich immer motiviert haben und gesagt haben, komm, wir kriegen das hin, wir schaffen das so. Aber auch dort dann mich nie unter Druck gesetzt haben zu sagen, ja, hey, warum spielst du jetzt nicht mehr oder warum willst du nicht mehr oder sowas. Sondern haben dann auch gesagt,
dann ist es so.
Ist gut, wie es jetzt ist es so und es ist gut, wie es ist. Und es kommt auch was anderes, was wieder dir Spaß machen wird und du wirst da was finden und so weiter. Und ich glaube, das leitet mich eigentlich so mein ganzes Leben, weil da ist es egal, ob ich irgendwie in Würzburg, wo ich geboren bin, ob das dann in München war, ob es in Freiburg ist, ob es jetzt in Köln ist, sondern das ist irgendwo mein Zuhause und das ist immer irgendwo bei mir. Und das leitet mich, würde ich behaupten, so durch Tal, durch Berge, durch alles
durch. Ganz schön. Klingt nach so einer ganz gesunden Base, auf die du dich immer wieder stellen kannst. So.
Genau, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, weil ich weiß, dass das natürlich nicht bei allen so der Fall ist. Und das gibt mir halt einfach sehr, sehr
ganz viel Wert.
Kraft und Wert. Genau.
Schön. Gute Antwort. War auf jeden Fall gewünscht.
Ja, okay.
Definitiv. So, und eine letzte Kategorie haben wir noch. Das passt jetzt auch.
Shootout.
Guck mal, ich habe hier so einen Filter, der macht das ja manchmal so.
Ja.
Ah, da macht das so
die Technik.
Wir waschen hier. Alright, das Shootout ist eine kleine Schnellfragenrunde. Zum Schluss. Mhm. Are you ready for the questions?
Yes.
I'm ready. Also, du darfst natürlich auch gerne ausführlich antworten. Hier gibt es keine Regeln.
Okay.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie süß. Wie nice war bis jetzt dein erster Podcast?
10. Mhm.
Keine andere Zahl wäre akzeptiert worden, natürlich. Nein, I'm kidding.
Soll ich es noch ausführen oder reicht? Nee,
das reicht auf jeden Fall. Das erste Spiel, das dir jetzt spontan in den Kopf kommt, nenne es und warum?
Das EM-Finale 2013. Da war mein erstes großes Turnier mit der A-Nationalmannschaft und ich glaube, das Spiel ist für mich immer irgendwie prägend gewesen, weil ich sehr, sehr jung war und wir als junge Mannschaft vor allem auch so als Team irgendwie gut funktioniert haben und Europameister geworden sind und das ist schon so eins der, das präsenteste Spiel für mich.
Gute Antwort. Vielleicht ergibt sich dann die nächste Frage auch, welchen Titel würdest du gerne nochmal gewinnen oder erleben?
Nochmal, glaube ich, wie du sagst, ergibt sich daraus aus meiner ersten oder zweiten Antwort, die EM würde ich definitiv gerne nochmal gewinnen.
Ganzes so,
Wenn ich noch was Neues gewinnen dürfte, dann wäre das natürlich irgendwie noch eine WM oder sowas. Das wäre, sage ich mal, noch eins drüber gewesen, aber ich war auch sehr zufrieden. Ja. Die EM gewinnen zu dürfen.
Vor allem mit so einem jungen Team. Und dann fühlt man sich halt so invincible und alles klappt und das Killer.
Ja, und davor hat auch niemand mit gerechnet, weil wir ganz, ganz viele verletzte Spielerinnen damals hatten. Und ich glaube, 5, 6 Spielerinnen, die dort dabei waren. Ich hatte meinen Urlaub schon gebucht, weil ich dachte, ich bin nicht dabei. Also wir fahren immer mit so einer Gruppe in Urlaub und ich habe da ganz normal mitgebucht, weil ich davor überhaupt nicht davon ausgegangen bin, im Sommer ein EM zu spielen. Und dann habe ich den Urlaub mal storniert. Storno
gedrückt. Ja, genau. Perfekt.
Genau.
Zum Glück. Glück.
Ja, auf jeden Fall. Hat sich gelohnt.
Gute Antwort. Nächste ist, mit welchem Sport hältst du dich heute als normaler Mensch fit?
Gute Frage. Ich habe gerade extrem Muskelkater, weil ich tatsächlich gestern mal wieder in der Reha war. Aber das ist mit Sicherheit nicht mehr mein Alltagssport, sondern ich gehe hin und wieder laufen, versuche auch Fahrrad zu fahren, weil es einfach ein bisschen schonender für mein Knie ist. Und diesen Winter habe ich auch mal das Skifahren wieder ausprobiert. Also ich war etwas skeptisch erstmal, ob das funktioniert mit meinem Knie, aber das ging. Schön. Und habe da auch eine Skitour gemacht, also wo man mit den Skiern hochgeht und dann runterfährt. Also eigentlich alle. Ich bin für viele Sportarten so zu begeistern, soweit es für mein Knie einfach einigermaßen funktioniert. Und jetzt, wo der Sommer kommt, auch Volleyball oder sowas, wenn es geht. Also muss ich mal gucken.
Nice, also überall dabei.
Ja.
Was vermisst du am meisten am Fußballerleben?
Ich würde sagen, dieses Teamgefühl, dass man als Mannschaft, als Team zusammen ist, dass man so emotionale Siege oder auch vielleicht mal eine Niederlage oder sowas einfährt. Aber die Emotionen, glaube ich, vermisse ich am meisten.
Gut gesagt.
Dass man für irgendwas so extrem brennt und vielleicht ein Tor in der letzten Minute, so wie gestern bei der U17-Nationalmannschaft, die 2-0 zur Halbzeit hinten liegen, rot bekommen und dann das Spiel noch drehen und 3-2 gewinnen. Da kriege ich so als Zuschauerin schon Emotionen, aber wenn du auf dem Platz stehst, das glaube ich, weiß ich auch nicht, wo ich das sonst noch bekommen soll.
Das vermisse ich schon sehr. Das selber machen.
Ja.
War der Bachelor oder die Trainer oder das Studium, du hast auch Master gemacht, war das Studium oder die Trainerausbildung cooler?
Oh. Gute Frage. Ich muss sagen, ich fand den Master sehr, sehr spannend jetzt. Den Bachelor weniger, den Master fand ich wirklich interessant.
Ja, auch so.
Ich glaube, die Trainerausbildung fand ich gar nicht so interessant. Mhm. Ich glaube, das, was man danach als Trainerin macht, das würde ich vielleicht gleichwertig bezeichnen, weil das danach einem viel gibt.
Nice. Und die letzte ist, lieber eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Sport?
Eine Woche ohne Handy.
Ich dachte, du sagst, eine Woche ohne Sport, kein Problem. I'm doing that anyways.
Nee. Man muss doch probieren, das Handy immer mal wieder wegzulegen. Deswegen würde ich da eher drauf verzichten. Man kann es ja meistens aktuell nicht so richtig, aber wenn es mal gehen würde, würde ich das mal machen.
Verstehe. Sehr löblich auf jeden Fall. Und liebe Lena, damit sind wir auch ans Ende unserer Folge hier, deiner Podcast-Premiere, angekommen. Ich freue mich wirklich sehr. Es war ein ganz cooles Gespräch für mich auch. Vielen, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel mitgegeben. Ich hoffe, das ist genauso für die Mädels und Jungs, die jetzt zuhören dann. Ich hoffe, es war auch cool für dich.
Auf jeden Fall. War super. Hab mich sehr gefreut, dabei sein zu können, zu dürfen. Und schauen wir mal, was aus meiner ersten Podcast-Premiere.
Geht durch die Decke. Durch die Decke. Neue Karriere für dich. Und eine letzte Sache darfst du noch für uns tun. Und zwar schließen meine Team-Members, unsere Team-Members, die Folge auch immer selbst, so wie sie ja eröffnet wurde. Und zwar bist du mit deinem Einwurf schon so ein bisschen in die Richtung gegangen. Du darfst nochmal so eine kleine Motivationsrede, einen Pep-Talk an unsere ZuhörerInnen richten. So ein bisschen mit dem Hintergrund, warum darf man nie aufhören, an das zu glauben, woran man denkt, was man sich für sich selber vorstellt, seine Träume, Visionen und so weiter.
Ja, ich glaube, dass man nur wenn man an das glaubt oder das durchzieht, was einen selber erfüllt, glücklich werden kann. Und nur weil man vielleicht von manchen Dingen von außen geleitet wird und denkt, meine Eltern wollen das oder das oder das gehört sich, soll man, glaube ich, versuchen, trotzdem das zu machen, was man möchte. Weil vor allem speziell der Frauenfußball manchmal ja auch noch belächelt wird und ich da auch immer Fußball gespielt habe und das mein Leben lang gemacht habe, weil ich das geliebt habe. Und da habe ich mich nie von dem Weg irgendwie abbringen lassen und das wünsche ich mir auch für alle anderen, in egal in welchen Bereichen, in welchen Berufen, dass sie da einfach das durchziehen, das machen, was sie selber glücklich macht und dann ist man auch glücklich.
Perfekt. War das, Lena. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Hat mich gefreut.